SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herrler, guten Morgen. US-Präsident Biden beendet seinen Wahlkampf. Der 81-Jährige tritt im November nicht noch einmal an. Das hat Biden gestern Abend unserer Zeit bekannt gegeben. Die meisten deutschen Politiker haben diesen Schritt positiv bewertet. Einer der ersten war Bundesarbeitsminister Heil von der SPD. Der ist gerade in den USA, nämlich in Washington. Und Heil hat sich am Abend dann in den Tagesthemen im Ersten geäußert.
Für die Bundesregierung muss ich sagen, wir stellen uns natürlich erstmal auf jede Situation im demokratischen Nachbarland und Partnerland, unserem wichtigsten Verbündeten, ein. Aber als Demokrat und Sozialdemokrat kann ich nur sagen, ich drücke den Demokraten alle Daumen und ich glaube, das Rennen ist offen. Die Chance ist da, damit im November die Demokraten weiterregieren können. Das hier ändert die Wahlkampflandkarte in Amerika grundlegend.
Weitere Reaktionen aus der Bundespolitik hat Georg Schwarte.
Der Kanzler bezeichnet den US-Präsidenten als seinen Freund. Bidens Entschluss, so Scholz im Online-Dienst X, verdiene Anerkennung. Dank des US-Präsidenten sei die transatlantische Zusammenarbeit eng, die NATO stark, die USA ein verlässlicher Partner. Bundesjustizminister Buschmann nannte Biden eine Ausnahmepersönlichkeit. Die Entscheidung, selbst zu bestimmen, wann sein Dienst für die USA ende, verdiene größten Respekt. Gesundheitsminister Lauterbach schrieb, ein Segen. Biden zeige Größe. Jetzt könne der Wahlkampf wieder spannend werden. Die FDP-Europapolitikerin Strack-Zimmermann nannte die Entscheidung Bidens klug. Auch wenn sie ihm natürlich schwerfallen müsse, noch könnten die Demokraten die Wahl für sich entscheiden.
Was Joe Biden zu dieser Entscheidung gebracht hat, ist nicht bekannt. Aber natürlich gibt es jede Menge Theorien. Aus Washington dazu Martin Ganselmeier.
In dem kurzen Schreiben, das er über Social Media veröffentlicht hat und in dem er seinen Rückzug bekannt gegeben hat, da steht gar nichts über die Gründe. Entsprechend wird hier in den USA spekuliert. Biden hatte sich ja zurückgezogen in sein Ferienhaus in Delaware an der Küste. Er war Covid-positiv, also auch physisch geschwächt und da ist er offenbar noch einmal in sich gegangen. Es wird viel darüber spekuliert, gerade hier in den USA, ob er möglicherweise persönlich enttäuscht war, dass einige Parteigranten ihn haben fallen lassen in seiner Wahrnehmung, also etwa Nancy Pelosi, die frühere Fraktionschefin der Demokraten im Repräsentantenhaus und indirekt sogar Barack Obama, sein ehemaliger Weggefährte. Das hat ihn offenbar menschlich gekränkt und dann dazu geführt, seine Situation noch einmal neu zu überdenken. Aus Washington. Sebastian Hesse.
Nach dem Rückzug von Präsident Biden aus dem Wahlkampf muss sich seine demokratische Partei in den USA neu aufstellen. Führende Politiker der Demokraten empfehlen Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Kandidatin. Aber die Partei kann sich natürlich auch ganz anders entscheiden. Sebastian Hesse dazu.
Die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris bietet sich zwar als naheliegender Ersatz an, zumal Biden sie selber empfohlen hat, aber ihr Nachrücken ist kein Automatismus. Der Nominierungsparteitag der Demokraten beginnt erst in knapp einem Monat, am 19. August. Bis dahin könnten weitere Bewerber aus der Deckung kommen. Als potenzielle Kandidaten werden die Gouverneure Josh Shapiro aus Pennsylvania, Gretchen Whitmer aus Michigan oder Andy Beshear aus Kentucky gehandelt, sowie Verkehrsminister Pete Buttigieg.
Kamala Harris allerdings hat als Vizepräsidentin bisher keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und sie muss die Demokraten erstmal von sich überzeugen. Dazu Martin Ganselmeier.
Ein einfacher Durchmarsch für Kamala Harris ist keinesfalls sicher. Zu blass war ihre Rolle an der Seite von Joe Biden und ihre Umfragewerte sind kaum besser als die von Biden. Für Kamala Harris kommt es nun darauf an, schnell aus dem Schatten von Joe Biden zu treten. Noch wichtiger wird sein, wen Harris als Vizepräsidentschaftskandidaten gewinnen kann. Politische Beobachter meinen, sie hätte die besten Wahlchancen, wenn sie sich für einen weißen Demokraten aus der Mitte des Landes entscheidet. Häufig genannt werden der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, oder der als Astronaut und Kriegsheld bekannte Senator aus Arizona, Mark Kelly. Unterdessen schießt sich Donald Trump bereits auf Kamala Harris ein. Sie sei leichter zu besiegen als Biden, freute sich Trump. Und schon in seiner Wahlkampfrede am Samstag in Michigan hatte er die Vizepräsidentin als lächerliche Kamala verspottet.
Und Donald Trump hat auch erklärt, wenn Joe Biden nicht mehr in der Lage sei, einen Wahlkampf zu führen, dann solle er auch als Präsident zurücktreten. Immerhin, das Wahlkampfteam haben die Demokraten schon umbenannt. Es heißt jetzt auch offiziell Harris for President. In Deutschland wird nächstes Jahr gewählt, ein neuer Bundestag, und nur ein Drittel der SPD-Mitglieder will Bundeskanzler Scholz als Kanzlerkandidaten. Das geht aus einer Umfrage des Forsa-Instituts für das Redaktionsnetzwerk Deutschland hervor. Demnach sprechen sich fast genauso viele für Verteidigungsminister Pistorius aus. Co-Parteichef Klingbeil wünschen sich rund 8% als neuen Kanzlerkandidaten. Nur etwas mehr als die Hälfte der SPD-Mitglieder ist mit Scholz' Arbeit zufrieden. Auf der Ferieninsel Mallorca haben mindestens 20.000 Menschen gegen Massentourismus demonstriert. Zu diesen Protesten unter dem Motto Tourismus begrenzen hatten etwa 80 Organisationen aufgerufen. Sie sagen, der Massentourismus habe die öffentlichen Dienstleistungen kurz vor den Zusammenbruch gebracht. Es gebe zu viel Müll, Lärm und Staus in den Feriengebieten. Einheimische könnten kaum noch bezahlbare Wohnungen finden. Vergangenes Jahr haben knapp 18 Millionen Touristen Mallorca besucht. Die Insel selbst hat 1,2 Millionen Einwohner.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das geht wolkig los. Vor allem in Baden-Württemberg bilden sich auch immer wieder Schauer. In Alpennähe bleibt es noch länger bewölkt und nass. Ansonsten wird es von Westen her rasch trockener. Mit sonnigen Auflockerungen das Ganze heute bei 20 bis 27 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Am Freitag beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris und wir schauen deshalb die ganze Woche immer morgens hier in SWR aktuell auf diese Spiele. Wir wollen mit Sportlerinnen und Sportlern sprechen, die dabei sind. Wir wollen auf die politische Komponente dieser Spiele schauen und heute geht es um die Nachhaltigkeit. Da haben die Organisatoren tatsächlich ganz viel getan, damit der, ich sag mal, klimatische Fingerabdruck dieser Spiele nicht allzu groß ausfällt. Stefanie Markert ist unsere Korrespondentin in Paris. Ich habe mit ihr gesprochen, wollte hören, was genau denn bei diesen Spielen alles nachhaltiger werden soll.
Die ganzen Spiele sollen nachhaltig werden und Paris will ja 95% der Bauten, die sie brauchen für Olympia, nutzen. Und zwar diese 95%, die gab es eben schon. Oder es sind temporäre Bauten, die danach wieder abgebaut werden. Also zum Beispiel Stadien mitten auf dem Concordeplatz oder hinterm Eiffelturm. Da war ich zum Beispiel gerade beim Beachvolleyball. Da habe ich auch gesagt, Mensch, die Sitze sind ja hier so ein bisschen schäbig. Ja, die waren eben schon gebraucht. Die wurden ein bisschen aufgebessert. Also man hat eben fast nichts neu gebaut. Das ist ein Riesending. Deshalb will man es eben auch schaffen, den CO2-Ausstoß zu halbieren im Vergleich zu London zum Beispiel. Und ansonsten zieht sich das durch alles durch, bis hin zum Angebot in der Kantine im Olympiadorf. Da gibt's eben ganz viel Vegetarisches auf dem Concordeplatz, wo die Street-Urban-Sportarten stattfinden, wie Breaking. Da soll es überhaupt nur Vegetarisches geben, lokal, saisonal und so weiter. Also man hat auf ganz viele Aspekte geachtet.
Und bei den wenigen Städten, die quasi neu gebaut wurden oder auch nur temporär gebaut wurden, hat man denn da auch irgendwelche Baustoffe und Materialien verwendet, die vielleicht vorher schon mal Verwendung gefunden hatten?
Genau, also zum Beispiel war ich in dem neu gebauten Centre Aquatique Olympique, also dieses neue Wassersportzentrum für Wasserspringen und Synchronschwimmen. Und das ist wirklich eine schöne, kleine, rührende Geschichte. Da waren so gelbe Sprengsel in den Sitzen und ich habe dann gefragt, was ist das für Material hier? Und da sagten die, ja, das Gelbe, das sind gelbe Deckel von Plastikflaschen und das haben die Anwohner gesammelt, eine Tonne. Und die wurden dann reingesprengselt in diese Sitze. Fand ich eine schöne Initiative und davon gibt es sehr, sehr viel.
Und wenn die Spiele dann eines Tages vorbei sind und manche, zumindest die temporären Sachen, wieder abgebaut werden und beim Beachvolleyballfeld zum Beispiel der Sand nicht mehr gebraucht wird, finden diese ganzen Sachen dann auch irgendwie wieder eine neue Verwendung? Also geht das noch über die Spiele hinaus, die Nachhaltigkeit?
Auf jeden Fall. Gerade beim Beachvolleyball zum Beispiel, die haben ja jetzt First Class Sand dahin geschüttet, auch nicht von weit her geholt, nicht aus Tahiti, sieht aber aus wie von Tahiti. Das ist ganz toller Traumsand von einem Sandsteinbruch 100 Kilometer weg nur. Und der geht danach, haben mir die Bauleiter dort versichert, in Sportclubs, in das ärmste französische Departement, wo ja auch das Olympiadorf ist, nach Saint-Saint-Denis im Norden von Paris. Da können also dann die Kids in den Sportclubs dort vor Ort auf diesen Sandspielen, wo also die Olympiasieger gespielt haben, finde ich eine schöne Initiative. Und es wurde auch, wenn saniert wurde, es wurden ja auch Sporthallen saniert von den Spielen von 1924, vor 100 Jahren, zum Beispiel Holzbalken, aus denen hat man dann noch Mobiliar für den öffentlichen Raum in Paris gemacht. Also es wurde versucht, so wenig wie möglich wegzuwerfen. Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, das beten eigentlich die Verantwortlichen hier immer runter. Und man findet eben sehr, sehr viele schöne kleine Beispiele dafür.
Vor den recht nachhaltigen Olympischen Sommerspielen in Paris war das Stefanie Markert, unsere Korrespondentin dort.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In München beginnt heute die Welt-AIDS-Konferenz. Mehr als 10.000 Teilnehmer sind dabei aus aller Welt. Bis Freitag wollen sie darüber sprechen, welche Fortschritte es gibt im Kampf gegen Virus und Krankheit und wie HIV und AIDS künftig vielleicht doch noch besiegt werden können. Philipp Artelt.
Die Vereinten Nationen haben ein ambitioniertes Ziel ausgegeben. Bis zum kommenden Jahr sollen 90% der Menschen mit HIV eine Therapie gegen das Virus erhalten. Und eigentlich sind die Voraussetzungen dafür gut. Es gibt hochwirksame Medikamente, mit denen man AIDS zwar nicht heilen kann, aber man kann das Virus in Schach halten. Die Erkrankten können so ein weitgehend normales Leben führen. Es gibt sogar Medikamente, die eine Ansteckung mit HIV verhindern. Trotzdem ist der Kampf gegen das Virus noch nicht gewonnen, warnen Fachleute. In manchen Weltregionen steigen die Infektionszahlen besorgniserregend an. Neue Medikamente sind sehr teuer und eine Impfung gegen HIV immer noch in weiter Ferne. Auch warnen Organisationen vor einem politischen Rechtsruck in vielen Ländern, durch den besonders betroffene Gruppen wie Homosexuelle stigmatisiert oder sogar in die Illegalität gedrängt werden. Die Welt-AIDS-Konferenz soll deshalb vor allem das Bewusstsein bei Politikern und Gesellschaft schärfen, dafür, dass eben nicht jeder Zugang zu guten Behandlungsmöglichkeiten hat und dafür, dass trotz aller anderen Krisen auf der Welt mehr Geld für Forschung und Behandlung der Betroffenen nötig ist.
Die Außenminister der 27 EU-Staaten kommen heute zu ihrem letzten regulären Treffen vor der Sommerpause zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beratungen zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Sabrina Fritz dazu.
Das Treffen findet in unruhigen Zeiten statt. Die Außenministerinnen und Minister werden sich auch mit der Frage beschäftigen, was der Rückzug von Joe Biden für die transatlantischen Beziehungen bedeutet. Kamala Harris, die jetzt für die Demokraten ins Rennen gehen soll, hatte sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz klar für eine starke Rolle der USA bei der Verteidigung der NATO-Partner ausgesprochen. Aber auch die Eskalation im Nahen Osten und die Lage in der Ukraine wird die Außenminister der 27 Mitgliedsländer beschäftigen. Dazu wird auch der ukrainische Außenminister Kuleba zugeschaltet. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die russische Armee weitere Gebiete in der Ukraine erobert hat.
Wie gut ist Deutschland auf Angriffe mit Atom- oder Biowaffen vorbereitet? Davon will sich Verteidigungsminister Pistorius heute bei seinem Besuch des ABC-Abwehrkommandos in Bruchsal überzeugen. Mehr von Tobias Zapp.
Dem Kommando für atomare, chemische und biologische Abwehr in Bruchsal komme in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage eine immer größere Bedeutung zu, heißt es in einer Pressemitteilung des ABC-Kommandos. Denn im Ernstfall ist die Truppe für die Abwehr derartiger Angriffe verantwortlich. Verteidigungsminister Boris Pistorius will sich mit seinem Besuch persönlich davon überzeugen, ob das Kommando der Aufgabe gewachsen ist. Die Leistungsfähigkeit des Abwehrbataillons soll deshalb bei einer dynamischen Vorführung demonstriert werden.
In Pforzheim herrscht akuter Mangel an Haus- und Kinderärzten. Deshalb will der scheidende Gemeinderat heute in seiner letzten Sitzung ein medizinisches Versorgungszentrum auf den Weg bringen. Mehr von Peter Lauber.
Steigende Einwohner- und Geburtenzahlen auf der einen, immer mehr Ärzte, die in Ruhestand gehen und keinen Nachfolger finden, auf der anderen Seite. Das ist die missliche Situation in Pforzheim, in eklatanter Weise vor allem bei den Haus- und Kinderärzten. Mit einem von der Stadt getragenen medizinischen Versorgungszentrum will man dieser Entwicklung entgegenwirken. 360.000 Euro will die Stadt für das Zentrum bereitstellen. Mit mindestens 2 Kinderärzten soll es Anfang kommenden Jahres an den Start gehen und dann Schritt für Schritt ausgebaut werden. Der alte Gemeinderat will das Konzept heute nur vorberaten. Beschließen soll es am Mittwoch das neu gewählte Stadtparlament.
Und in Berlin schaut man heute nicht nur wegen des Rückzugs von Joe Biden in die USA.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Denn Bundesarbeitsminister Heil ist auf USA-Reise. Wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen. Bei diesem Besuch geht es aber eigentlich darum, wie Wirtschaft und Arbeitswelt sich durch künstliche Intelligenz verändern. Unter anderem stehen da Besuche bei der US-Regierung und bei der NASA an. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems hat sich Gedanken darüber gemacht, was der Arbeitsminister in den USA lernen könnte.
Wäre Hubertus Heil etwas früher geflogen, hätte er die erste Lektion in Sachen künstliche Intelligenz schon am Flughafen lernen können. Beim weltweiten IT-Ausfall. Der hat so ziemlich alles vom Check-in-Schalter bis zum Bankautomaten lahmgelegt. Da konnte man ja ganz gut sehen, wie rund es für die Wirtschaft läuft, wenn ein KI- und Tech-Gigant wie Microsoft das Betriebssystem für den halben Planeten liefert. Die nächste Lektion ist, wie die SPD zu den nächsten Wahlen wieder auf Kurs kommt. Für sein eigenes Ressort kann Heil dann heute beim NASA-Besuch in Texas etwas lernen. Denn auch da gibt es Parallelen. Der Bürgergeldpapierkram ist fast so kompliziert wie Raketenphysik. Dabei könnte ein deutscher Arbeitsminister von den US-Weltraumexperten lernen, wie eine total komplizierte Sache am Ende doch noch fliegt. Wenn Heil sich das also abguckt, hebt das Bürgergeld am Ende vielleicht doch noch ab.
Gedanken waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.